Dieses Lied, was wir da eben gesungen haben, das hat schrecklich viele Kontraste. Da ist von Liebe die Rede, von unverdienter Liebe und von Blut, von Leben und von Sterben, von Gnade und Schönheit und von Schuld. Und wir singen das, ich singe das gerne auch mit meiner christlichen Tradition oder meinem christlichen Wortschatz, kann ich das einfach so wegsingen und mir fällt die Dramatik oder dieser große Kontrast fällt mir kaum noch auf. Wie brutal, wie schrecklich das ist, was wir da singen. Uns Christen wird hier und da immer mal wieder vorgeworfen, dass wir mit Folterwerkzeugen um unseren Hals durch die Gegend laufen und das stolz präsentieren. Dieses Kreuz, was für Leiden steht, für unaussprechliches Leiden. Das tragen wir glücklich und fromm durch die Gegend und freuen uns darüber. Im Abendmahl treiben wir es ein bisschen auf die Spitze. Für Leute, die keine Insider sind, wie muss das anmuten, wenn wir darüber reden, dass wir den Leib Christi essen und das Blut von Jesus Christus trinken? Wie brutal, wie schrecklich. Zu Ostern ist es immer wieder von einem Lamm die Rede, von einem Schaf, was geschlachtet wird. Was sich nicht dagegen wehrt, von einem Lamm, das ohne zu blöken, ohne aufzumucken, ohne sich zu wehren, zum Schlachter geführt wird und getötet wird. Dieses Bild von Ostern, das ist unfassbar alt. Das ist schon 500 Jahre, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, in die Welt gesetzt worden. Der schreibt in Jesaja 53, Abvers 3. Er war so verachtet, dass man das Angesicht von ihm verbarg, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Hier ist wohl von Jesus die Rede, also von dem, den Gott schicken wird, um die Schuld der Welt auf sich zu nehmen. Und der war in der Prophetie, die Jesaja hatte. Also Jesaja hat irgendetwas gesehen, irgendetwas wahrgenommen, prophetisch, und hat eben jemanden gesehen, der völlig verachtet war. Also er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unseren Schmerz. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünden auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummte vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Ganz ohne Chance, ganz ohne die Möglichkeit, da herauszukommen. So sieht Jesaja Jesus am Kreuz. Ganz ohne sich zu wehren. Einfach so lässt er das Brutale, das Schreckliche, das unaussprechlich Schreckliche über sich geschehen. Gewalttätig und brutal. Dieses Bild von einem süßen, kleinen, weißen Lamm. Ich habe gestern welche über die Koppel springen sehen und über den Weich laufen. Die sind niedlich, gerade jetzt im Frühling. So ein niedliches Wesen, ganz ohne Schuld. Ganz ohne, dass es irgendeinen Grund gibt, ihm Leid anzutun. Wird es geschlachtet für die Schuld von anderen. Und wir feiern Karfreitag. Wir machen einen Festtag daraus und haben diese Qualen vor Augen. Warum? Wo liegt da der Sinn? einer der Lieblingsfilme von meiner Frau und mir ist tatsächlich Liebe. Ein wirklich ausgesprochen guter, gelungener britischer Film, Episodenfilm, über verschiedenste Liebesgeschichten, wie Liebe in den verschiedensten Situationen auf einmal sichtbar wird und Menschen sich ineinander verlieben. Und eine dieser Geschichten, die da erzählt wird, handelt von einem Jungen, der seine Mutter verloren hat und mit seinem Stiefvater aufhört zu reden, weil er, denkt der Stiefvater jedenfalls, mit der Trauerbewältigung nicht zurechtkommt. Und der Stiefvater macht sich große Gedanken, unterhält sich mit seiner Schwester, was er denn tun soll und ob Drogen im Spiel sein könnten, ob der Junge jetzt völlig abrutscht. Und er ist 10. Und dennoch macht sich der Vater große, große Sorgen. Und irgendwann nimmt er ihn mit auf einen Spaziergang. Sie sitzen an der Themse bei wunderschönem Wetter und unterhalten sich. Und der Stiefvater versucht irgendwie rauszufinden, versucht einen Zugang zu bekommen zu dem Sohn und versucht herauszufinden, was er denn hat. Und das Gespräch geht los und irgendwann hakt der Stiefvater nach. Und jetzt, du hast doch was. Und dann gibt der Sohn das irgendwann zu und sagt, ja, ich habe was, aber ich kann dir eigentlich nichts davon erzählen, weil du kannst mir nicht helfen. Doch, ich will es trotzdem wissen, auch wenn ich dir nicht helfen kann. Auch wenn du mir, ja, ich erzähl's dir, sagt er dann. Und es ist so ganz schrecklich mit mir. Ich weiß, ich müsste immer an meine Mutter denken. Und ich denk auch immer an meine Mutter. Und ich bin auch traurig wegen ihr. Aber was viel schlimmer ist, was mich wirklich fertig macht, ist, ich bin verliebt. Und der Vater schmunzelt und lacht und atmet tief durch und der Sohn sieht ihn völlig verständnislos an. Warum lachst du? Ich habe gedacht, es wäre etwas Schlimmes, sagt der Vater. Und der Sohn, was gibt es Schlimmeres als die unsäglichen Qualen des Verliebtseins? Was sind die unerträglichen Qualen des Verliebtseins? Es ist das, dass man sich so vollkommen abhängig macht von jemandem anderen. Dieser Junge ist in das hübscheste und beliebteste Mädchen von der ganzen Schule verliebt. Und er geht ganz schwer davon aus, dass das Mädchen nicht mal den Namen weiß. Also ist seine Liebe unerwidert und deswegen geht es ihm natürlich schlecht. Er ist so verliebt, dass sein ganzes Glück an diesem Mädchen hängt. Er setzt alles in seinem Leben auf dieses Mädchen und macht sich vollkommen abhängig. Sein Tagesplan, sein Biorhythmus, seine Gefühle, seine Lebensplanung, alles hängt von diesem einen wunderschönen Mädchen ab, was nicht mal seinen Namen kennt. Die schrecklichen, unerträglichen Qualen des Verliebtseins, vollkommen abhängig vom anderen zu sein. Das ist das, was Gott mit uns Menschen gemacht hat. Er hat sich vollkommen abhängig gemacht von uns Menschen. Und er erträgt und er leidet unsägliche Qualen in seiner Liebe zu uns. Er hat sich abhängig gemacht und gesagt, macht ihr mit mir, was ihr wollt. Ich ertrage das alles. Ich mache meine Arme einfach weit für euch und dann dürft ihr tun, was auch immer ihr für richtig haltet. Und wenn es noch so falsch ist, ihr dürft mich einfach ignorieren. Ihr dürft ein ganzes Leben leben, ohne von mir Kenntnis zu nehmen. Ihr müsst meinen Namen nicht wissen. Ihr müsst nicht mal wissen, dass es mich gibt. Ich stehe hier bereit mit offenen Armen und nehme euch gerne in den Arm. Ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Er erträgt es, dass seine allerbesten Freunde sagen, sie würden ihn nicht mehr kennen. Sie verleumden ihn. Sie verraten und verkaufen ihn, seine besten Freunde. Und Jesus steht mit weiten Armen nur da und sagt, ich liebe euch. Macht mit mir, was ihr wollt. Und wir Menschen machen mit ihm, was wir wollen. Wir verspotten ihn. Wir spucken ihn an. Wir geben ihm böse Namen. Und wir kreuzigen ihn. Wir schlagen ihn fast tot und nageln ihn dann an ein Brett. Und lassen ihn ersticken. Alleine. Wir wenden uns von ihm ab. Und Jesus hängt da. Mit weiten Armen. Und sagt, ich bin da für dich. Komm in meinen Arm. Wie anders sollte Gott uns seine Liebe zeigen, als alles zu ertragen, was sich Menschen an Schrecklichem ausdenken können. Wie anders sollte Jesus seine Liebe beweisen, als dass er wirklich alles durchleidet, was Liebe für Brutalitäten, für Qualen mit sich bringen kann. Denn so brutal, so gewalttätig sind wir Menschen, so verleumderisch, so verräterisch oder einfach nicht interessiert. Gott lässt das alles zu. Gott lässt das alles zu und macht sich vollkommen abhängig von uns. Das Kreuz ist der größte Liebesbeweis, den man sich vorstellen kann, weil es zeigt, dass wir alles mit Gott machen dürfen und er es erträgt, wie ein Lamm, ohne zu mucken, ohne zu blöken, ohne sich zu beschweren, vor lauter Liebe. Paulus hat das sehr treffend zusammengefasst. Das ist eine Torheit. Diese Nachricht vom Kreuz, das ist doch bescheuert. Das ist doch nicht zu fassen. Das kann doch kein kluger, vernünftiger Mensch verstehen. Und genauso verrückt wie das ist, es ist all unsere Kraft, die wir in Gott haben. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Aber für die, die selig werden, die es akzeptiert haben, die es angenommen haben, für die ist es Gottes Kraft. Was für ein Liebesbeweis, was für eine Kraftquelle zu wissen, das ist echt. Gott liebt mich wirklich, egal was ich tue. Das ist irre, das ist Wahnsinn, das ist eine Torheit. So ist Liebe, vollkommen irre. Nicht zu erklären, nicht zu begreifen, nur zu erleben. Für einen kleinen 10-jährigen Jungen, für einen Jesus am Kreuz und für uns, die wir geliebt sind. Von Jesus, bedingungslos. Er gibt sich uns hin und wir dürfen mit ihm machen, was wir wollen. Ich möchte euch einladen, heute Morgen noch einmal neu zum Kreuz zu kommen. Innerlich euch nach Golgatha zu begeben und das Kreuz anzusehen. Und zu sehen, wie Jesus dort mit weit ausgebreiteten Armen hängt. Nicht weglaufen kann, weil er es nicht will. Und auf dich wartet, dich in den Arm nehmen möchte. Lasst euch vom Geist Gottes nochmal ans Kreuz führen. Und schaut euch diese Torheit an, dieses Verrückte vor lauter Liebe. Und seht, wo Gottes Liebe floss. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertraut, er erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und rührte ihn, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verstarb. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, die erschraken so sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Gottes Sohn, ein Titel, der deutlich macht, dass gerade in der antiken oder orientalischen Vorstellung ein roter Faden hindurchführt. Ein Sohn ist der, der alles übernimmt vom Vater, ist der, der das Leben des Vaters fortführt, wenn der Vater nicht mehr ist oder nicht mehr da ist. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn, heißt nichts anderes als, das ist die Verkörperung des Vaters. Dieser, der hier am Kreuz hängt, ist Gott selbst. So eng mit Gott verbunden, dass sie eins sind. Ein unglaublich spannender Abschnitt, ein unglaublich interessanter Abschnitt in der Bibel, der historisch spannend ist, der theologisch so viel beinhaltet. Die Verbrecher, die neben ihm schuldig da hängen und er, der unschuldig da hängt. Sein Ausruf, er wäre von Gott verlassen. Wie kann das sein bei einem dreieinigen Gott? Wer ist Christus? Wer ist der Vater? Wo ist der Geist in dieser Stunde, in dieser Minute? Der Riss, der durch Gott selbst hindurchgeht. Der Vorhang im Tempel, der zerreißt und den Zugang zum Allerheiligsten, dort, wo in der jüdischen Vorstellung Gott selbst wohnt, wo Gott unter seinem Volk ist, da das wird freigelegt. Der Zugang zum Vater ist plötzlich frei. Die ganze Erde bebt. Die ganze Schöpfung registriert, was da ist und bebt und wackelt und gerät aus den Fugen und Felsen zerbrechen. Und es wird stockfinster, es wird dunkel über mehrere Stunden. Und die Gräber taten sich auf und Menschen sahen ihre verstorbenen Verwandten. Was für ein irrer Moment, wie viel da drinne steckt, wie viel man da forschen kann und sollte, was man da entdecken kann. Allein in dieser kurzen Geschichte der Bibel, in diesem zentralen Moment der Weltgeschichte. Und am Ende steht diese Erkenntnis des Hauptmanns und derer, die mit dabei standen. Wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes gewesen. Mit anderen Worten, hier stirbt das, was Gott am allerwichtigsten, am allerliebsten ist. Hier stirbt Gott selbst. Und alles in dieser Geschichte schreit, warum? Warum stirbt Jesus am Kreuz? Und hier hört es auf, dass es nur interessant ist. Hier hören die theologischen Erkenntnisse auf. Hier wird es ohne Ende direkt und absolut persönlich. Warum starb Gott? Warum stirbt Jesus am Kreuz? Die ganze Bibel schreit für dich. Alles in der Bibel sagt für dich, weil ich dich liebe, sagt Gott. Deswegen sterbe ich hier. Das ist durchs Alte Testament hindurch, vom Anfang der Schöpfung bis in den letzten Versen der Offenbarung. Da geht es darum, dass Gott dich liebt, dich geschaffen hat, dich wunderbar gemacht hat, um dich zu lieben. Und diese Liebe beweist er im Kreuz und er trägt unerträgliche Qualen für dich. Liebe geht bis ans Äußerste. Liebe macht sich vollkommen, hundertprozentig abhängig von dem Objekt der Liebe. Gott macht sich vollkommen abhängig von dir. Und er akzeptiert alles, was du dazu sagst. Du kannst das einfach an dir vorüberziehen lassen und sagen, ja, dann bist du halt gestorben. Ich wollte das ja gar nicht. War nicht mein Plan. Du kannst sagen, hey, danke, dass du das getan hast und ich habe hier noch ein bisschen Schuld für dich, was ich auch gern loswerden möchte und stirb und lass gut sein. Du kannst vors Kreuz gehen und ihm danken und mit ihm in Beziehung stehen. Du darfst alles mit Jesus machen. Er steht da mit weit ausgebreiteten Armen und macht sich abhängig von dir, von deiner Reaktion auf ihn. Warum stirbt Jesus? Für dich. Weil er Gemeinschaft haben möchte. Weil er dich liebt. Weil er eine Ewigkeit mit dir verbringen möchte und er es nicht ertragen hat, dass irgendetwas, und sei es nur ein Vorhang, zwischen dir und dem Vater steht. Nichts sollte zwischen dir und dem Vater stehen. Deswegen stirbt er am Kreuz, um zu sagen, meine Liebe ist unendlich, die geht in den Tod und darüber hinaus. Nicht einmal der Tod kann mich davon abhalten, dich zu lieben. Gott will dich so gerne in den Arm nehmen. Und er hängt da mit ausgebreiteten Armen und ruft, komm, komm doch zu mir. Aber was steht dem entgegen? Was steht da zwischen uns und Gott? Die Bibel nennt es Sünde, nennt all das, was zwischen uns und Gott steht, nennt sie ganz einfach Sünde, Zielverfehlung, etwas, was nicht so ist, wie es sein soll, weil es soll eigentlich so sein, dass du und Gott, dass ihr unzertrennbar seid in alle Ewigkeit. Und das ist nicht so. Das erleben wir, das weiß Gott. Das ist der Beweis dafür, dass Jesus ans Kreuz geht, weil er das ändern möchte. Da ist etwas zu ändern. Gott liebt mich. Er hat es schon immer getan. Aber ich trete ihn so oft mit Füßen. Ich trete mit Füßen, was er liebt. Er macht sich von mir abhängig und ich verletze ihn so oft. Ich missachte ihn, ignoriere ihn einfach. Ich verachte ihn, indem ich das zerstöre, was er wunderbar geschaffen hat. Ich mache Dinge kaputt, die er möchte, dass ich sie genieße. Beziehungen, Menschen, mich selbst. Ich möchte euch gerne einladen, etwas zu vervollständigen. Diesen Satz hier. Ich weiß, Gott, dass du mich liebst. Und trotzdem habe ich. Einfach für euch innerlich. Gott hat alles so wunderbar gemacht. Er hat dich so wunderbar gemacht. Er hat die Schöpfung ganz wunderbar gemacht. Und seine Liebe, die sprießt aus allem, was von Gott kommt, sprießt das heraus. Jetzt im Frühling sieht man das, riecht man das, fühlt man das. In der Bibel, jedes Wort sagt, ich liebe dich. Karfreitag ist der größte Beweis dafür, dass Gott uns liebt und dass seine Liebe das Größte ist, was wir uns vorstellen können. Wir wissen, wenn wir ehrlich sind, dass Gott uns liebt. Und trotzdem habe ich. Wo hast du dich verletzt, dir Schaden zugefügt, hast dich besudelt, trotz Gottes Liebe? Obwohl du weißt, dass Gott dich liebt, hast du diesen Gedanken, hast du das und das getan? Ich weiß, dass du mich liebst und trotzdem habe ich. Ich weiß, dass du die Welt so wunderbar gemacht hast und trotzdem habe ich. Was fällt euch da ein? Was schießt euch sofort vor Augen, was zwischen dir und Gott steht? Und welchen Namen würdet ihr da einsetzen? Schade. Da soll eigentlich stehen. Ich weiß, dass du ... liebst und trotzdem habe ich. Ich weiß, dass du sowieso liebst und trotzdem habe ich ihr oder ihm gegenüber das und das gemacht und gesagt. Welchen Namen könnt ihr da einsetzen? Das sind die Dinge, die zwischen dir und Gott stehen, für die Jesus ans Kreuz gegangen ist, für die Jesus ans Kreuz gegangen ist. Er hängt da trotz dieser Dinge mit weit offenen Armen und er möchte das haben. Er möchte das haben, was du da getan hast, was du da gesagt hast, was du da gedacht hast. Er möchte das haben, um nicht umsonst am Kreuz zu hängen. Er hängt da mit offenen Armen und sagt, gib mir das ab. Gib mir doch diesen Gedanken, gib mir diese Überzeugung, gib mir das. Dafür hänge ich hier. Ich möchte dich in den Arm nehmen und wenn irgendetwas zwischen uns steht, dann gib mir das. Ich möchte dich in den Arm nehmen und für alle Ewigkeiten festhalten. Er hängt am Kreuz und sagt, ich erdulde das hier freiwillig. Ich bin das Lamm, was ohne zu meckern zur Schlachtbank geführt wird. Ich mache das hier, damit wir Gemeinschaft haben können. Noch einmal Jesaja. Als er gemartert ward, da litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Da ist kein Wort der Klage gegen dich. Wenn du zum Kreuz kommst, um etwas abzulegen, dann sagt Jesus keinen Mucks. Es kommt kein Augenverdrehen, es kommt kein, und du schon wieder. Es kommt, gib's her, ich will dich umarmen. Ich will Gemeinschaft mit dir. Ich möchte, dass du meine Liebe spürst. Wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Da kommt nichts von ihm. Komm du zu ihm und gib ab, was zwischen euch steht. Denn wahrlich, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Sein Lieben hat für ihn unaussprechliche Qualen bedeutet. Und er hat diese Qualen erlitten, weil er jeden Menschen so sehr liebt. Und du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, dass er wegen dir so sehr gelitten hat, weil er es freiwillig getan hat, um dir zu zeigen, schau mal, selbst das hier, selbst die Nägel in meinen Händen und in meinen Füßen, das ertrage ich. Ich ertrage es aber nicht, dass etwas zwischen uns steht. Ich ertrage nicht, dass der Zugang für dich zum Vater nicht frei ist. Das ertrage ich nicht. Deswegen hänge ich hier. Und während ich hier hänge, wird das Allerheiligste frei. Haben wir Gemeinschaft miteinander. Weil ich es nicht ertrage, wenn du nicht zu mir kommst und meine Liebe nicht annimmst. Er macht sich vollkommen abhängig in seiner Liebe von dir und dem, wie du darauf reagierst. Gott weiß das alles, das, was zwischen dir und ihm steht, und er sagt ja zu dir. Trotzdem, gerade deswegen, egal was da ist, er sagt ja. Und unser Zweifel, der unserem Zweifel gegenüber, dem schlägt Jesus diesen Pflock in die Erde, dieses Kreuz, sagt, das steht fest. Dieses Kreuz, das ist massiv, das kannst du anfassen, das kannst du fühlen, das ist echt. Mein Leiden ist echt, meine Liebe, wegen der ich leide, die ist echt. Und selbst wenn alles fällt, das steht fest. Selbst wenn alles aus den Fugen gerät. Selbst wenn du sonst wie zweifelst, das ist fest. Egal wie oft du zum Kreuz kommst, egal wie oft du Karfreitag feierst, egal wie oft du diesen Gedanken hast, ich habe es schon wieder getan. Ich habe es schon wieder getan. Das Kreuz steht fest. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet und dreimal sagt Jesus, fragt ihn später, liebst du mich? Und das ist alles, was Jesus interessiert. Liebst du mich? Egal, ob du mich verleugnet hast, egal, ob du behauptet hast, du kennst mich nicht in der Stunde, in der ich dich als mein Freund gebraucht hätte. Egal, was war, das Einzige, was zählt, ist die Antwort auf die Frage, liebst du mich? Liebst du mich auch? Mit dem nächsten Lied, mit dem wir in den Lobpreis starten wollen, stellt Gott uns diese Frage dreimal. Liebst du mich? Beantwortet diese Frage für euch und dann geht in den Lobpreis, wenn ihr was zu feiern habt, weil Gottes Liebe, die ist da. Und egal was war, sag einfach ja, ja, ich liebe dich auch. Ich weiß nicht, was es bedeutet, ich weiß nicht, was es kostet, ich weiß nicht, ob ich das verdient habe, egal. Er liebt doch sowieso. Sag jetzt, heute Morgen, noch einmal neu ja zu Jesus und seiner Liebe. und feier den größten Lobpreis, den du dir vorstellen kannst an einem Karfreitag, am Tag, an dem wir die unumstößliche Liebe Gottes feiern. Heute, hier und jetzt. Jetzt fragt Jesus dich, liebst du mich? Amen. Geht mit diesem Segen, mit diesem Frieden ins Osterwochenende und verbreitet diesen Frieden und diese frohe Botschaft von dem gekreuzigten Jesus, der auferstanden ist. Gutes Wochenende euch, bis Sonntag, sehr gerne wieder hier.